Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 93. Folge Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind jeden zweiten Freitag für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann mit in der Regel vier oder auch mal wie heute fünf Themen, ja? Fünf Serien haben wir für euch heute im Programm. Zwei davon kommen aus den USA und jeweils eine aus Deutschland, Norwegen und Finnland. Los geht es ausnahmsweise mal mit einer zweiten Staffel. Über die Polit-Thriller-Sci-Fi-Dystopie-Serie Paradise haben vor einem Jahr viele Leute gesagt, das ist die Serie mit dem atemberaubendsten Plot-Twist der letzten Jahre. Paradise hatte aber auch noch andere Stärken. Die Serie war ein echter Überraschungshit bei Kritik und vor allem auch beim Publikum. Immerhin vier Emmy-Nominierungen gab es auch. Und liebe Leute, wer die Serie nicht kennt, aber vorhat, noch die erste Staffel zu sehen, skippt nach diesem Intro über unsere Kapitelmarken lieber gleich ein Thema weiter, denn wir spoilern Paradise Staffel 1 gleich, sagen euch aber auch, ob sich Staffel 2 lohnt und warum. Danach gehen wir nach Berlin und zur ersten deutschen Serie von HBO Max. Banksters ist ein True-Crime-Thriller nach einer, wie der Name schon sagt, wahren Begebenheit. In den Nullerjahren haben drei Bank-Azubis ihre eigene Bank ausgeraubt. Im Anschluss reisen wir nochmal ein Jahrzehnt zurück in die 90er. Diese Zeit ist in jeder Hinsicht äußerst präsent in Ryan Murphys neuer Serie Love Story, John F. Kennedy and Caroline Bassett. Die könnt ihr ebenfalls bei Disney Plus sehen. Danach geht es für zwei Serien nochmal hoch hinauf in den Norden Europas und hinein in die öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Die norwegische Serie Requiem für Selina erzählt von der ersten Beauty-Influencerin des Landes in der ZDF-Mediathek. Nebenan in Finnland wird derweil ein Serienkiller gesucht. All the Sins heißt eine Serie in der Arte-Mediathek. Und damit genug der Vorrede. Ich begrüße meinen Partner in Seriencrime, Jan Freitag.
Grüß Gott. Hallo Erik.
Ja, der typisch süddeutsche Jan Freitag sagt Hallo, lieber Jan. Ich habe heute zum Einstieg mal eine Frage an dich, die auch ein Dozent in einem Film- oder Serienseminar stellen könnte. Und ich stelle sie dir, weil ich mir bei fast allen unseren fünf Serien heute diese Frage gestellt habe. Dazu kommen wir aber später jeweils nochmal. Die Frage lautet, was ist für dich eigentlich eine tiefgründige Film- oder Serienfigur?
Ach, das hast du dich bei allen fünf Serien gefragt, weil ich finde, minimum zwei davon sind ja eher reale Figuren, also das sind ja gar keine richtigen Filmfiguren.
Ja, aber auch reale Figuren, wir reden ja jetzt nicht über Dokumentation, wir haben ja heute nur Fiction im Programm und auch wenn das Figuren sind, die es wirklich gibt, ist es ja trotzdem die Frage, sind die tiefgründig, komplex, ambivalent oder was man immer auch für Worte benutzen will, dargestellt.
Ja, okay. Also ich finde ja, grundsätzlich für alle Figuren, die ein bisschen Originalität haben wollen, die tiefgründig sein wollen, ist es, wenn sie gleichermaßen authentisch und interessant sind. Also wenn sie sowas auch wie ein Geheimnis mit sich rumtragen, das aber nicht irgendwie wie so eine Monstranz vor sich her, sondern einfach, weil sie eine interessante Geschichte zu erzählen haben und die damit aber auch nicht hinterm Berg halten. Also so wie Claire Danes zum Beispiel in Homeland, wo man relativ schnell merkt, dass sie ein psychisches Problem hat.
Mhm. Und dass sie nicht nur eine gute Agentin ist, sondern eben auch Abgründe hat.
Ja, und zwar Abgründe, die man sich an der Stelle überhaupt nicht vorstellen kann. Und das finde ich, hat diese Serie und diese Figur so unglaublich tiefgründig gemacht, weil sie immer sie selbst sein konnte. Sie musste zwar irgendwie so vor ihrem Ensemble musste sie ihr Geheimnis verbergen, aber nicht vor uns. Hm. Und das hat sie hochinteressant gemacht, finde ich, und dadurch auch tiefgründig.
Mir ist dann eingefallen, es gibt ja immer so diese Pressetexte von irgendwie Fernsehsendern oder Streamern, die irgendwie eine neue Serie produziert haben und dann werden immer ambivalente oder widersprüchliche Figuren gefeiert oder angekündigt. Und mir fällt so auf, dass ganz oft widersprüchliche Figuren ja einfach schlecht geschriebene Figuren sind. Das sind Leute, die Sachen machen, die nicht zusammenpassen.
Ja.
Und die machen sie, um die Handlung voranzutreiben, um irgendwelche bescheuerten Plot-Twists nach dem Motto, das hätte der doch niemals gemacht. Mein Gott, er macht es trotzdem. Und das sind einfach schlechte Figuren, die man dann als widersprüchlich bezeichnet. Aber das ist nicht das, das, was ich meine. Aber es sind Fragen, die ich mich eben heute, die ich mir heute gestellt habe. Und also meine Antwort ist, um tiefgründig zu sein, es geht so ein bisschen in deine Richtung, muss eine Figur entweder komplex, aber nachvollziehbar sein. Also solche Figuren wie beispielsweise Ingmar Bergman oder Truffaut sie massenweise erschaffen
Schwarz-Weiß
haben.
Schwarz-Weiß Fernsehen, Leute.
Oder und jetzt kommen wir nochmal zu Nouvelle Vague, oder man muss diese Figuren der Realität abschauen, so wie einer meiner Lieblinge, oft erwähnt, Erik Rohmer, und dann im Kauf nehmen, dass diese Figuren vielleicht ziemlich normal rüberkommen, aber weil sie so realistisch sind und auch teilweise langweilige Sachen machen, sind sie auch tiefgründig.
Ja, ich finde, Normalität ist auf jeden Fall ein gutes Potenzial, um eine Figur tiefgründig zu machen, weil diese ganzen Geheimnisse und die ganzen Extreme, die meisten Film oder viele Filmfiguren mit sich herumtragen, sind da totale Behauptung. Ja. Das Leben vom gewaltigen Großteil der Menschheit ist extrem öde und eintönig und verläuft in sehr geregelten Bahnen und sowas. Und das ist auch immer dieses Ding, Figuren müssen zwingend, das hatten wir glaube ich hier auch schon besprochen, müssen zwingend eine Entwicklung durchmachen, erst dann sind sie wirklich richtig komplex, vielschichtig und interessant. Also auch die meisten Menschen machen auch gar nicht so krass viele Entwicklungen durch und dann schon gar nicht irgendwie so komprimiert auf 6 Folgen a 45 Minuten oder sowas. Finde ich gar nicht so, also wenn es eine gute Entwicklung ist, ist es eine gute Entwicklung, wenn es keine Entwicklung ist, dann kann sie aber trotzdem tiefgründig sein. Das ist irgendwie einfach gute Skripte schreiben, dann funktioniert alles.
Wir werden einfach bei jeder unserer 5 Serien heute uns am Ende vielleicht mal diese Frage stellen, ob wir da tiefgründige Figuren gesehen haben oder nicht. Wir steigen ein mit einer zweiten Staffel, wie angekündigt, Paradise. Die haben auch tatsächlich es mal geschafft, nach einem Jahr Pause die zweite Staffel an den Start zu bringen. Das sind 8 Folgen bei Disney Plus, a 45 bis 60 Minuten. Los geht es am Montag, 23. Februar. Und ich glaube, genauso wie beim letzten Mal gibt es 3 Folgen zum Start. Und dann geht es im Wochenrhythmus weiter. Und wer warten will, bis die komplette Staffel vorhanden ist, also abrufbar, der muss bis zum 30. März warten. Ja, ab jetzt kommt das Spoiler-Territorium.
Ja, weiß ich nicht, also vielleicht muss man das gar nicht so joinen.
Wir müssen bei dieser Serie sagen, den Plot-Twist, sonst kann man da nicht über eine zweite Staffel reden.
Ne?
Also im Mittelpunkt der ersten Staffel steht ein Secret Service-Agent namens Xavier Collins, gespielt von Sterling K. Brown, Emmy nominiert für diese Rolle, der nach der Ermordung seines Schutzbefohlenen, dem US-Präsidenten Cal Bradford, gespielt von James Marsden, auch Emmy nominiert für eine Nebenrolle, herausfinden, was wirklich passiert ist, wie der US-Präsident ermordet werden konnte in seiner Wohnung, in einem abgeriegelten Bereich. Dabei gerät er auch selbst unter Verdacht und die Serie, wir reden jetzt immer noch über die erste Staffel, fängt an wie ein ganz normaler Polizthriller. Man wundert sich vielleicht nur ein bisschen darüber, warum dieser Präsident nicht im Weißen Haus wohnt und darüber, dass dieser Plot in so einer pittoresken, friedlichen und wunderbar aufgeräumten amerikanischen Kleinstadt spielt. Und dann am Ende dieser ersten Folge kommt der Megatwist. Wir erfahren, dass diese Welt, aus der da erzählt wird, in Wahrheit ein unterirdischer Atombunker in Colorado ist, in den sich die Reichen und Mächtigen zu Beginn einer Apokalypse auf der Erdoberfläche zurückgezogen haben und dort eine neue alte Gesellschaft gebaut haben. Regiert wird das Ganze aber eigentlich weniger so von diesem Präsidenten, das ist eher wie so ein Aushängeschild, sondern von so Tech-Bros und einer Tech-Sister, namens Sinatra, auch eine wichtige Figur, gespielt von Julianne Nicholson, die 3. Emmy-Nominierte in dieser Serie. Und nun geht es in dieser Staffel 1 um diese Intrigen im Bunker, die zum Tode des Präsidenten geführt haben. Und in Rückblenden erfahren wir immer wieder so stückchenweise mehr über diese Welt vor der Apokalypse da draußen. Geht es auch um Xaviers totgeglaubte Frau und Mutter seiner beiden Kinder, die mit ihm in dem Bunker leben. Und am Ende dieser Staffel 1 werden so ein paar Sachen aufgelöst und wir erleben sozusagen den Cliffhanger, wie Xavier sich auf den Weg an die Erdoberfläche macht, um dort seine Frau zu suchen. Und jetzt hat man am Ende dieser ersten Staffel eigentlich gedacht, okay, braucht man da irgendwie eine zweite Staffel? Wie geht es weiter? Spielt das jetzt vorwiegend an der Erdoberfläche oder weiter in dem Bunker? Na gut, man kann sich denken, es spielt in beiden Hemisphären. Ja, wie bist du? Hattest du Lust auf eine zweite Staffel und wie bist du in diese zweite Staffel reingekommen, Jan?
Achso, ich bin gut reingekommen eigentlich. Ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen, dass du über die zweite praktisch noch gar nichts erzählt hast.
Nee, so, natürlich okay. Erzähle ich über die zweite nichts.
Nee, okay. Also,
du kannst gerne was dazu erzählen.
Also ich finde es hochinteressant, dass die erste Folge von Paradise One war wirklich brillant.
Ja.
Nicht nur wegen des Cliffhangers, sondern auch, weil sie eine Welt aufgebaut hat, vor der man die ganze Zeit gerätselt hat, was ist denn hier eigentlich los? Irgendwas stimmt nicht. Also ja. So Stichwort tiefgründige Figuren. Das war eine tiefgründige Geschichte, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht. Das wurde dir aber nicht so reingedrückt mit irgendwelchen Nebel, der aus dem Vollmondwald oder sowas aufsteigt, sondern einfach durch ganz kleine Nuancen und ganz kleine Verhaltensmuster und ganz kleine Lichteinfälle und so weiter. Und dann gab es halt diesen super Crash.
Aber das mit dem Bunker hast du auch nicht geahnt, oder?
Nein, null. Nix. Gar nichts geahnt. Also ja. Bis zu dem Moment, wo es offenbart wurde, hatte ich nicht mal den kleinsten Schimmer
man
davon.
Man dachte einfach, so. Das ist halt nur so eine ganz schöne, aufgeräumte Gemeinde.
Total. Aber man hat trotzdem gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. So manchmal. Was du gesagt hast. Und warum ist der eigentlich nie läuft der immer im Schlafanzug mehr oder weniger in seiner Villa rum, der Präsident, und macht von da aus Politik? Also irgendwas stimmte da nicht. Und das ist hier, also die zweite Staffel schafft es wieder, eine brillante erste Folge zu machen, finde ich.
Auch,
eine, ja. Die einen total reinzieht. Diesmal spielt es, ich weiß nicht, ob man das, was man dazu jetzt sagen darf, aber es hat was mit Elvis zu tun, es hat was mit Graceland zu tun, es hat was mit einem Panic Room zu tun, es hat was mit einer Frau zu tun, die versucht halt irgendwie in diesem Kosmos so am Rande diese Multilayer-Katastrophe, die Erde verwüstet hat, halt irgendwie auch reinspielt und sowas. Und das ist tatsächlich so, das ist wieder so eine Standalone-Folge, die zwar eine wichtige Prädisposition für die nachfolgenden Folgen liefert, aber irgendwie auch ein bisschen für sich steht und sich auch ein bisschen entkoppelt von der anderen, vom Rest der Geschichte. Und ja. Das ist tatsächlich so wie diese Folge mit den beiden Schwulen in Last of Us oder sowas.
Genau.
Ne? Das ist eine Folge, die für sich genommen hätte sie einen Spielfilm darstellen können und wäre trotzdem schon so richtig geil gewesen. Und das ist etwas, was diese Serie von Anfang an gut macht wieder.
Ja, also das ist eine mega Überraschung. Weniger der Plot-Twist, sondern einfach, dass wir in dieser ersten Folge von der neuen Staffel eine junge Frau kennenlernen, die sozusagen die Apokalypse an der Weltoberfläche, der Erdoberfläche erlebt. Und diese Figur wird von der großartigen Shailene Woodley gespielt. Ganz toll, wie ich finde.
Tolle Ausstrahlung hat sie.
Tolle Ausstrahlung, ja. Tolle Schauspielerin. Und wir erleben praktisch, wie so eine Frau sozusagen sich einrichtet in so, nun verraten wir es einfach, es spielt in Memphis und sie ist vor der Apokalypse eine Touristenführerin in der Elvis-Villa Graceland und sie zieht sich sozusagen in diese Villa zurück, alle anderen fliehen irgendwie und überlebt dort, weil es da eben auch, weiß nicht, ob Elvis sich tatsächlich da auch einen Atombunker gebaut hat, kann man durchaus sich vorstellen. Sie überlebt dort diese Katastrophe und wir erleben sie praktisch so ein bisschen wie Tom Hanks hier in dem Castaway-Film als ja fast ein Solostück über eine Stunde, wie sie dort ihren Alltag bestreitet. Und dann kommen so andere Figuren
und dann geht's
Spiel
weiter.
Und irgendwann kommt dann auch am Ende der Folge der Turn zu den alten Figuren und dann sehen wir praktisch, ihr könnt ja jetzt ab Montag sozusagen ersten drei Folgen sehen. Danach erleben wir so einen, wie ich finde, ziemlich gut gemachten Mix aus Back to the Bunker, also so die alten Figuren, die wir da noch haben, ne, wo so neue Plots aufgemacht werden, aber eben jetzt auch nicht nur in Rückblenden, die gibt es auch weiterhin noch, Plots, die an der Erdoberfläche spielen. Und ich finde, um mal so langsam in die Wertung zu kommen, dass die Serie das wieder ziemlich gut macht.
Das macht sie gut. Ich finde, sie arbeitet auch mit diesem Element Rückblenden sehr virtuos. Also es ist manchmal ist es ja auch ein bisschen Denkfaulheit, Rückblenden zu benutzen, weil man es ja theoretisch auch durch die Figuren in der Gegenwart oder in der Zeit, in der sie nun mal verortet sind, erzählen könnten. Es ist halt nicht, also das ist jetzt so eine Unterstellung, dass es Denkfaulheit ist, aber manchmal ist es auch so ein bisschen einfach...
Rückblenden sind oft doof.
Also. Sind oft doof und es ist halt auch so, also gerade, nee, ich will nicht mal aufs deutsche Fernsehen schimpfen. Also es ist generell, es ist manchmal einfach so didaktisch und es ist so ein bisschen so, ich habe es nicht geschafft, diese biografischen Twists in der Gegenwart oder in der Realität zu erzählen, dann muss ich jetzt halt mal dieses Tool benutzen. Sowas. Mhm. Es kann voll nach hinten losgehen. Hier geht es, finde ich, gar nicht nach hinten los. Das sind sehr, sehr zielführende und erhellende Rückblenden. Mir ist aber tatsächlich im Vergleich zur ersten Staffel, die ja sowas Kammerspielartiges hat. Also wenngleich es halt ein großer Komplex ist, also ein Wohnkomplex ist und kein einzelner Raum hat, ist sowas Kammerspielartiges, weil es ja unterirdisch war und in sich hermetisch abgeriegelt. Und hier geht es jetzt an die Oberfläche und kriegt dabei manchmal so ein bisschen so ein Walking Dead Drive. Ja, so.
Das stimmt. Also wer die Apokalypse oder die Postapokalypse an der Erdoberfläche beschreibt, ist natürlich auch immer sehr schnell, ob man jetzt Zombies hat oder nicht, schnell bei Walking Dead.
Genau, und das ist mir ein bisschen zu abgeschmackt. Also so, weil das ist einfach, ich habe viel Walking Dead damals geguckt. Das war, glaube ich, es fiel, glaube ich, auch so ein bisschen in meine Pandemiezeit oder sowas, wo man viel vor davor. Der Glotze. Nee, aber da habe ich es auch noch geglotzt, sowas, weil ich da einfach Zeit hatte. Und ich bin dieser Szenerie und dieser Inszenierung ein bisschen müde geworden mittlerweile, ne?
Also diese Postapokalypse. Teilst du, glaube ich, mit vielen anderen Menschen, die wollen nicht mehr das zerstörte Amerika, wo Paramilitärs gegen andere Freischärler kämpfen. Da gibt es einfach heutzutage nicht mehr so viel zu erzählen.
Nee, und das ist auch, ich finde auch tatsächlich, dass es mit The Last Man on Earth, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das hat es so krass ausgewalzt, dieses postapokalyptische Ding, so auch noch kombiniert mit ein bisschen Humor und sowas. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Und deswegen hat mich das so ein bisschen so, okay, jetzt also Oberfläche und weiter und nicht mehr diese Frage, so wie funktioniert eine neue Gesellschaftsordnung, die sich aus sich selbst heraus begründet, sowas.
Dazu trägt Paradise auch nicht mehr so viel Neues bei. Ich weiß aber auch gar nicht, was, ob das unbedingt das Ziel von Dan Fogelman, dem Serienschöpfer, war. Den kennt man ja von dieser auch hochemotionalen Serie This Is Us. Und ich glaube, von Dan Fogelman ist große Stärke ist tatsächlich, emotionale Geschichten zu erzählen, die zwar immer auch so ein bisschen pulpy sind, aber er kann es einfach, sag ich mal. Ne? Also er ist jemand, der menschliche Begegnungen oder menschliche Konflikte irgendwie ziemlich anrührend erzählen kann. Ich vergleiche das so ein bisschen, es ist so ein bisschen das gleiche Argument, was ich bei Thomas Winterberg immer habe. Auch gut, auch wenn der natürlich sehr, sehr, sehr viel europäischer ist und Dan Fogelman ist extrem amerikanisch in seiner Erzählweise. Das sind wirklich ganz viele amerikanische Tropen, die da durchgespielt werden. Aber man bei Winterberg oder auch jetzt bei Fogelman muss ich einfach sagen, ja, es rührt irgendwie an. Selbst wenn man weiß, der Typ will dich jetzt rühren mit diesen Szenen oder mit diesen Beziehungen, die da zwischen den Leuten aufgebaut werden, er schafft es trotzdem. Und Paradise ist für mich, und ich glaube, da geht es vielen Leuten ähnlich, so eine Serie, die immer so auf so einem ganz schmalen Grat wankt zwischen so, so pulpy Unterhaltung, die man auch so ein bisschen durchschaut und wo man aber trotzdem immer zwischendurch sagen muss, oh nee, es ist aber trotzdem irgendwie gut gemacht und da hat mich die Serie immer wieder an bestimmten Stellen gekriegt.
Ja, und weil er auch, glaube ich, so eine kleine Zauberkraft hat, Figuren zu karikieren, ohne dass sie als Karikaturen rüberkommen, wie zum Beispiel der US-Präsident. Das ist so ein Typ, der hätte bei Roland Emmerich auch den Flieger fliegen können, um die Aliens den letzten Rest zu geben. Der war so ein bisschen drüber inszeniert. Der war ein bisschen zu gelackt und ein bisschen zu cool, aber der ist so zerbröselt in seiner Figur. dass diese Karikatur halt auch gar nicht sich so entkarikaturisiert hat. Und das fand ich halt, das kann er gut, solche Figuren. Jetzt auch in diesem Kontext, in der zweiten Staffel, wo halt so Survival-Dudes auftauchen, die natürlich bei Walking Dead sind das meistens richtig krasse Kanten, die halt auch komplett ihre Ethik und Moral irgendwo liegen gelassen haben beim letzten Zombie-Gemetzel. Und das ist hier nicht so. Die haben halt, die behalten halt, obwohl es natürlich kernige Typen sind, die sich da oben durchgeschlagen haben, behalten die irgendwie so eine Liebenswürdigkeit und so. Und das ist so, das kann er sehr gut. Also Charaktere überzeichnen, aber trotzdem präzise treffen.
Ja, dieser, nicht umsonst ist ja James Marsden, der diesen US-Präsidenten spielt, auch Emmy nominiert gewesen als Nebendarsteller. Das soll so eine John F. Kennedy Figur in der Jetztzeit. Und er ist ja auch für eine der besten Ideen, er ist der Protagonist einer der besten Ideen dieser Serie, weil er ist großer Musikliebhaber und großer Kenner von so auch so ein bisschen cheesy Rockmusik aus den 80er Jahren. Wir hören ja in dieser Serie ganz viele Coverversionen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist.
Am Ende war das, nicht immer der Abspann?
Es ist nicht nur am Ende. Es ist eigentlich in jeder Folge, hörst du irgendwelche Coverversionen von bekannten Stücken in relativ ungewöhnlichen Versionen. Ich habe ganz viel Shazamt in dieser Serie und mir Sachen halt in meine Playlist gepackt, die mir gut gefallen hat. Und da ist natürlich auch wieder dieser Graceland und Elvis-Move, also eine hervorragende Idee, weil diese Figur, die diese Shailene Woodley spielt, die wird am Anfang eingeführt als Tochter einer von Elvis besessenen Mutter. Deswegen wird sie dann auch Führerin da in diesem Graceland. Und wir hören ganz viele Elvis-Nummern in ungewöhnlichen, merkwürdigen Coverversionen in dieser Staffel. Also allein wegen solcher kleinen Einfälle liebe ich Paradise.
Inklusive eines Running Gags zum Song All Shook Up, den man leider im Deutschen nicht so richtig versteht. Aber ja, das ist ein tolles Nebenfeld, das die da beackern und sowas. Es ist wirklich eine gute Serie und sie war in der ersten schon gut, auch wenn es zum Ende hin nicht so gut war wie am Anfang.
Ist abgefallen. Ende die erste Staffel. Und deswegen dachte ich auch, als ich gehört habe, es gibt eine zweite Staffel, dachte ich, also mein erster Impuls war, die gucke ich mir erst gar nicht an.
Ja.
Also es war zwar kein Desaster, das Ende der Staffel, aber ich dachte so, also eine Serie, die abfällt gegen Ende, wo du denkst, okay, jetzt kriegen sie es noch mit Mühe und Not irgendwie so aufgelöst, aber so richtig realistisch und packend ist es nicht mehr. Und dann heißt es, hey, und dann kommt Staffel 2 in einem Jahr, denkst du irgendwie, naja, also ihr habt euer Pulver verschossen. Und da muss man definitiv sagen, nee, gebt der Serie eine Chance und spätestens, wenn ihr diese erste tolle Folge mit Shailene Woodley gesehen habt, glaube ich, habt ihr Bock, weiter zu gucken.
Genau, wir geben dieser Serie eine Chance und empfehlen euch, schaut ruhig nochmal rein. Also gerade, wenn ihr die erste schon gesehen habt, falls wir euch jetzt die erste Staffel versaut haben, tut's uns herzlich leid. Nee,
die Leute haben ja alle weitergeskippt zu unserer nächsten Kapitelmarke.
Man kann uns gar nicht weiterskippen.
Und jetzt stelle ich die Frage, die ich nach jeder Serie heute stelle. Sehen wir hier tiefgründige Figuren? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum stört es uns nicht?
Da würde ich mir jetzt was aus den Rippen schneiden. Das ist, kann ich nicht beantworten. Ich habe sie nicht bis zum Ende gesehen bislang. Ich finde, Annie ist schon eine interessante Figur. Also
das
auch,
ist die Shailene
Woodley ist diese Figur. Genau, das ist dieser Guide. Also man sagt heutzutage, glaube ich, eher Guide als Führerin, wenn es dann einfach ein Kackwort ist. und das ist so, die finde ich schon auch tiefgründig. Aber ich mag diese Frage jetzt nicht beantworten, weil ich würde improvisieren.
Ich würde mal ganz kurz sagen, wir haben hier, weil wir auch gesagt haben, es ist ein bisschen pulpy, die Figurenkomplexität ist nicht die Stärke.
Das ist nicht die Stärke der Serie. Nee.
Und trotzdem, auch wenn die Figuren hier eher okay als richtig tiefgründig oder komplex sind, stört es uns überhaupt nicht.
Ja.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben über den Start von HBO Max in Deutschland im Januar berichtet. HBO macht ab sofort auch nationale Serien und die erste deutsche Serie von HBO Max ist Banksters, eine Serie mit 6 Folgen, gar nicht so lange, 37-38 Minuten ist eine Folge und da geht es am Freitag, dem 20. Februar los und es kommt eine Folge pro Woche und wer warten will, bis Banksters komplett ist, der müsste dann bis zum 27. März warten. Lieber Jan, worum geht es in Banksters?
Es geht um den zuckersüßen, liebenswerten, auch sehr sympathischen Einser-Abiturienten Yusuf, der von RNM Güvercin gespielt wird, den wir in letzter Zeit häufiger hatten. Also wir hatten ihn in Euphorie hatten wir ihn, wir hatten ihn in Mozart.
Ich habe ja schon gesagt, RNM Güvercin ist der deutsche Timothy Chalamet, und zwar nicht nur, weil er so ein bisschen ähnlich aussieht, sondern auch, was sein Output betrifft, also wie oft er irgendwie in Hauptrollen zu sehen ist.
Und er ist 23, also das muss man auch mal dazu sagen, der ist halt seit seinem Coming-out sozusagen als Superstar des deutschen Gen-Z-Fernsehens mit Druck, ist er sehr, sehr präsent und hat aber auch früh angefangen. Ne? Ja. Also von daher so
ist habe ich gelesen, er kommt aus Berlin und hat da schon was Hebbel am Ufer, irgendwie Jugendtheater gemacht oder Kindertheater,
genau, ja, ja.
Und sowas.
Ja. Das war also so auch an der Volksbühne. Also so ich hab ihn gesprochen jetzt eben auch zu dieser Serie. Also ein ganz nettes Interview, also ein gutes Interview mit ihm, wo er dann irgendwie auch, hat ganz schön was rausgetan.
Und hast du ihn auch gefragt, ob er der deutsche Timothy Chalamet ist?
Oder? Nee, das ist deine Frage. Okay. Wenn du ihn triffst, kannst du ihn
fragen. Gut, also wenn ich ihn treffe, aber ich bin mir ganz sicher, dass er das schon gefragt wurde.
Ja, könnt ihr bei DWDL lesen. Ich fand ihn wirklich gut in dem, was er gesagt hat.
Interview ist in DWDL.
Bei DWDL, ja. Auf der Medien-
ja, vielleicht kann man das ja mal verlinken in den Shownotes.
Könnte man auch machen, ja. Also der hat auf jeden Fall...
Ja, ich will deine Karriere pushen, deswegen mache ich das jetzt einfach.
Das mal. Hast du schon, den machst du dein Leben lang quasi, ja,
danke.
Schon. Er ist also so ein deutsch-türkischer Junge, der so ein bisschen aus dem klassischen Muster dessen rausfällt, wie solche Figuren normalerweise in deutscher Fiktion besetzt werden. Man merkt sehr früh, dass da irgendwas nicht stimmt in seiner makellosen Karriere, weil er so Anfang der Nullerjahre vom Essig beim Fußballspielen irgendwie auf so einem Berliner Platz im Dunkeln der Nacht in so einem Großeinsatz verhaftet wird. Und dabei zeigt sich dann, dass er Bankangestellter war, obwohl er ein Einser-Abiturient ist. Das ist nicht die klassische Banklehrenkarriere eigentlich. Und hat diese Bank über Jahre hinweg um massenhaft Geld erleichtert. Und nachdem er verhaftet worden ist, bekommt er seine letzte Chance von der Polizei, nämlich indem er seine Komplizen verrät oder ausliefert. Und das ist dann genau die Geschichte, mit der uns Gregor Schnitzler und Junit Kaya, die diese Serie kreiert haben, oder zumindest inszeniert haben. Die sie halt so von Folge zu Folge weitertreiben. Also wir lernen halt nicht nur diesen Yusuf kennen, sondern wir lernen auch die Leute kennen, mit denen er das Ganze irgendwie auf die Beine gestellt hat, die von ganz tollen Darstellern verkörpert werden, wie Maria Dragos, Michelangelo Fortuzzi, noch nie gehört vorher.
Das ist der Typ aus, Hauptdarsteller aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also
ja.
Das war ja eine Gruppe, aber der Typ ist eigentlich ganz gut im Geschäft. Ich dachte damals bei den Kindern vom Bahnhof Zoo, das war ja eine Serie, die wir beide ganz gut fanden, die ja insgesamt relativ schlecht wegkam bei der Kritik.
So, mal so, mal so.
Mal so, mal so oder ziemlich kontrovers, aber ich habe ja damals schon gedacht, der Typ ist ein Superstar. Ich dachte eigentlich, dass er diese Güvercin-Karriere machen würde, aber ich glaube, also es ist auch einer der hoffnungsvollen deutschen Jungen.
Ja, und der sieht hier wirklich aus wie der letzte Dulli. Das ist wirklich, der ist toll zurecht gemacht und soll dadurch auch so ein bisschen die Normalität des Bankbusinesses, also so an der unteren Ebene, also eher so am Kassenschalter symbolisieren und so. Und es ist tatsächlich so, es wird zu einer Serie, die sehr viel zu tun hat mit Freundschaft, aber auch sehr mit Verrat, mit Vertrauen. Wie verhältst du dich in so einer Situation, in der sich Yusuf befindet, dass er in Untersuchungshaft ist? Und das ist echt ein tristes Dasein. Und die Polizei gibt ihm die Möglichkeit, da möglichst schnell wieder rauszukommen oder mit einem blauen Auge davonzukommen, indem er halt Verrat begeht. Er weigert sich aber. Und dieser Gemengelage folgen wir 6 Folgen lang auf einer... Sechs, ich krieg's ja immer durcheinander. 6, ne? Ja. Ja, 6 Folgen lang. Gleichzeitig aber auch noch mit so einem kleinen Link in so diese Gesellschaft, in der sich Millennials befunden haben, also so Anfang der Nullerjahre.
Ja, also das beruht ja auf einer wahren Geschichte, ja. Die sich 2004 zugetragen hat, und ich glaube im Jahr 2004 soll diese Serie auch spielen.
Ja, also wird auch glaube ich gesagt, und da gibt es halt so für postmigrantische AufsteigerInnen, wie es halt Yusuf und sein Vater, der eine so eine biodeutsche Frau hat, die von Britta Hammelstein ganz toll gespielt wird. wird. In was für einer Situation die sich befinden. Das sind alles, das ist sowieso gehobener Mittelstand eigentlich eher oder so mittlerer Mittelstand, den geht's, die machen alle ihr Ding und sowas und gleichzeitig befinden sie sich aber in einem Umfeld, das damals seinen Rassismus noch viel offener ausleben konnte, als es heute der Fall ist oder jetzt mittlerweile natürlich wieder leider, aber so bis vor 5-6 Jahren halt nicht mehr so war. Und das ist noch so ein kleiner Seitenzweig dieser Geschichte, so dieses Leben dieser Menschen da drin zu kennzeichnen. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Serie, finde ich, geworden dadurch.
Findest du?
Ich finde das, ja, genau. Weil es so viel darum geht, was geht in diesen Leuten vor, wenn man sich fragt, wie kann ich meinen eigenen Vorteil nutzen, kann ich meinen eigenen Vorteil nutzen, wenn er zulasten anderer geht und sowas. Diese Frage verhandelt er. Aber es ist am Ende vor allem eine Serie, die halt so ein bisschen Heist-Movie-artig zeigt, wie fixst du die bösen Kapitalisten? So, das ist, glaube ich, das ist die Grundidee dabei.
Mich hat die Serie ja ein bisschen an eine Serie erinnert und ich habe sie damit auch vor meinem inneren Auge immer verglichen, die wir auch hier im Podcast hatten. Und zwar war das diese RTL-Plus-Serie Ich bin Dagobert über diesen realen
Kaufhauserpresser
Dagobert damals, gespielt von Friedrich Mücke. Und die fanden wir ja überraschend gut.
Und nicht nur wir, die hat Preise bekommen.
Ich fand die richtig gut und habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, warum ich auch dieses Versteckspiel und diese Verfolgungsjagden, die der Dagobert da gemacht hat mit seinen Häschern, so spannend fand, obwohl das eigentlich ein Genre ist, was mich gar nicht so sehr interessiert, und warum mich hier diese Heists von diesen vier jungen Leuten so ein bisschen kalt gelassen haben. Also ich fand, mich hat die Serie nicht gekriegt. Dich hat sie gekriegt?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gewesen bei dieser Serie, weil ich finde, dass die Leute, die das verkörpern, machen das sehr, sehr gut.
Die Schauspieler sind gut.
Ich finde das wirklich, also ich finde Maria Dragos zum Beispiel macht das immer super. Die ist immer super. Ich finde auch diesen Cop, so einen sehr Berlinernen Cop, der wird von David Ruland gespielt.
Kanntest du den vorher?
Nee, kannte ich vorher auch nicht. Ich bin manchmal aber auch ein bisschen vergesslich, was Namen betrifft.
Nee, ich kannte ihn auch nicht.
Nee, der spielt so ein bisschen, der ist so ein All-Day German, der halt sehr stark Berlin hat und es ist eher so eine ganz normale Type, der aber so eine gewisse Grundintelligenz, also so eine verschlagene Intelligenz mitbringt und versucht halt immer diese Leute hinters Licht zu führen, also die er da verhört und immer dazu bringt, Dinge zu machen, die sie nicht wollen eigentlich und sowas. Und dem habe ich wahnsinnig gerne zugeguckt. Ich gucke den einzelnen Sequenzen dieser Serie immer wieder gut zu, aber das macht diese Serie auch manchmal zu einer Clipshow. Wo du immer wieder so kleine Sequenzen rausschnibbeln kannst und könntest das irgendwie auf Twitch oder TikTok oder sowas einzeln verarbeiten, da fehlt dadurch manchmal ein bisschen der Zusammenhang.
Der Serie fehlt irgendwie der Sog. Die zieht dich irgendwie nicht rein. Und das finde ich irgendwie krass, weil das ist ja eigentlich eine interessante Geschichte. Also vier junge Bankangestellte tun sich zusammen. Ich glaube, die lernen sich sogar so in der Berufsschule oder sowas kennen. Sie sind alle so ein bisschen Außenseiter. Also sie, diese Maria Dragos-Figur, ist, obwohl sie jung ist, schon verheiratet und findet so ihr Leben ein bisschen spießig. Dann den Yusuf hast du schon beschrieben. Den Steven, das ist diese Michelangelo Fortuzzi-Figur, der lebt halt zu Hause mit seiner depressiven Mutter. Das ist auch so ein ganz spezielles Szenario. Und dann gibt es noch Malte, den haben wir noch nicht erwähnt. Der wird von Merlin von Garnier. Bei dem Nachnamen bin ich irgendwie hellhörig geworden. Das ist tatsächlich der Sohn von der Regisseurin Katja von Garnier. Ja. Die hatten mal Bandits und sowas gemacht, war mal so eine deutsche Star-Regisseurin. Also die haben da wirklich ein gutes Ensemble mit interessanten Figuren. Die haben alle so ihre interessanten Außenseiter-Konflikte. Also dieser Malte, der lebt halt, der kommt aus wohlhabendem Haus, wird aber irgendwie so von seinem Vater so ein bisschen so dominant und ein bisschen so auf Distanz gehalten. Aber trotz, obwohl wir eine eigentlich interessante Geschichte haben und interessante Figuren, haben wir, und ich sag's knallhart, meiner Meinung nach hier eine langweilige Serie. Und das musst du erstmal schaffen bei so einer Heist-Geschichte.
Bei einer Heist-Geschichte, die auch noch so vertont ist wie Ocean's 11 und sowas. Ja. Wir haben da ständig diese aufwühlende, diese Neo-Funk-Musik und so weiter, wo man immer denkt, so, eigentlich müsste das zünden.
Die auch nicht funktioniert.
Nicht so richtig,
so,
nee.
Alles ist zu eher so Hip-Hop mit so Breakbeat-Musik.
Ja.
Dann laufen sie wieder durch Gänge und du weißt, jetzt haben sie gleich wieder irgendwie so was vor, irgendwie setzen sie ihren Plan und oh, wie gefährlich. Und trotzdem kriegt einen die Serie nicht und es ist interessant. Ich habe ein bisschen Kritiken gelesen, also ich werde jetzt keine vorlesen, aber die kommt auch bei der Kritik nicht besonders gut an. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil das Drehbuch von Bernd Lange stammt. Mhm. Bernd Lange ist der Showrunner und das ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, einer der besten deutschen Drehbuchautoren überhaupt. Der hat schon alle Preise gewonnen. Das ist der Stammautor, das ist der Autor von Das Verschwinden, preisgekrönt. Der hat ganz viel mit dem Regisseur Hans-Christian Schmidt zusammengearbeitet. Der hat ein paar tolle Tatorte geschrieben, unter anderem mit Robert Thalheim, hat er öfter mal für Schwarzwald Tatort geschrieben, hat Die Kaiserin, diese Netflix-Serie über Sissi, die ja auch ziemlich gut ist, gemacht. Also und der Bernd Lange, das ist eigentlich für mich ein Autor, der gerade diese Stärke hat, die man hier nicht sieht, nämlich komplexe Figuren, da sind wir wieder bei dem Thema zu erschaffen. Und die bleiben hier Abziehbilder.
Die bleiben alle ein bisschen an der Oberfläche oder sind relativ schnell da, wo sie am Ende auch sein sollen. Das ist wieder der Stichwort Entwicklung. Müssen die Entwicklung durchmachen? Nee, müssen sie nicht. Aber trotzdem sind die zu stark disponiert. Also die haben sind zu stark geprägt in einem sozialen Kontext, den sie bis zum Ende durchziehen. Also auch so diese depressive Mutter und sowas. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. So tragisch sie ist, aber sie wirkt einfach übergestülpt, als wenn das jetzt so sein müsse, damit diese Figur so ist. Und ich habe bei allem, was ich bei dieser Serie gesehen habe, ich fand sie nicht so schlimm wie du. Ich fand sie hat mich teilweise schon auch so ein bisschen einfach entertained, so, also ich auch durch das ganze Setting, ja?
Ich muss jetzt mal ganz blöd sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe tatsächlich die ersten 3 Folgen gesehen und habe dann abgebrochen, weil ich mich da durchgekämpft habe. Wird die in der zweiten Hälfte noch interessanter?
Ich komme ja nicht von deiner Interessantheitsskala, die kann ich ja nur so.
Aber hast du sie komplett gesehen?
Nein, ich habe sie nicht komplett gesehen, aber ich habe die letzte Hälfte habe ich so ein bisschen gescrollt teilweise, weil ich halt auch vor allem, ich musste nur das Interview machen, deswegen musste ich sie nicht im Ganzen verstehen, aber die behält ihren Drive bei und die wird manchmal so ein bisschen hochgepitcht, einfach weil halt auch einfach alles auf das Finale zusteuert und die Frage, wer verrät wen, verrät irgendwer andere oder niemand irgendwen. Und es ist einfach diese ganze Konstellation erinnert so ein bisschen daran, als wenn sich auch Bernd Lange und seine beiden Regisseure gesagt haben, wir müssten übrigens eigentlich doch auch nochmal eine Heist-Serie machen, weil das ist doch das, wo man richtig four to the floor gehen kann. Und da, wo man halt Musik, also Sound und Bild-Ebene miteinander richtig geil clashen lassen kann und so weiter. Und wo man krasse Charaktere basteln kann, wo man auch viel mit Schnitt arbeiten kann und Tempo wechseln und Shutter-Kamera-Techniken und so weiter. Und da hat man das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl, geil, die haben sich jetzt gefunden und wir machen das jetzt auch mal und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und es kommt halt einfach nicht genug dabei rum. So, obwohl ich finde es jetzt keine 6 oder sowas, es ist keine 6 Sätze.
Nein, das sieht auch alles okay aus und wie gesagt, die Schauspieler sind alle richtig gut. Aber ja, wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf und das ist für mich komplett absurd, dass ein Drehbuchautor wie Bernd Lange, den ich absolut bewundere für seine Kunst, dass das der Schöpfer dieser Serie ist und dass das der größte Schwachpunkt oder der eigentliche Schwachpunkt der Serie ist, das Drehbuch.
Also, ja.
Und es ist auch nochmal interessant, dass ausgerechnet diese Qualitätsschmieden wie Apple, wir erinnern uns, Where is Wanda, erste deutsche Apple-Serie, auch eine ganz große Katastrophe.
Eine fürchterliche Katastrophe.
Und HBO, also praktisch vielleicht die beiden Qualitätsschmieden, wo man sagt, die machen immer gute Sachen grundsätzlich, dass die als erste deutsche Serie in solche Flops landen. Ne? Wenn man dagegen vergleicht, erste deutsche Netflix-Serie war damals Dark. Mhm. Nicht nur, ich bin ja sehr, wie bekanntermaßen kein riesen Dark-Fan, aber das ist natürlich eine gut gemachte Serie und die war super erfolgreich und hat, glaube ich, das Renommee für deutsche Serien bei Netflix, hat da schon mal eine hohe Latte hingelegt.
Ja.
Und da muss man jetzt sagen, bei HBO Max, ja, neuer Versuch bitte.
Genau, was anderes, mach was anderes. So Heist-Movies können sie einfach in den USA vielleicht wirklich auch besser.
Naja, gut, hier, wie ist das, die spanische Serie Haus des Geldes? Also,
Mocht war ich kein Fan von.
Nee, aber das hat ja unheimlich vielen Leuten gut gefallen. Ja. Also ich glaube, Heist-Sachen können grundsätzlich auch, es gibt auch tolle französische und britische Heist-Filme.
Na klar, ich habe jetzt, ja, okay, aber das funktioniert hier einfach nicht so richtig.
Aber Jan,
ja?
Wenn du schon die USA erwähnst mit ihrer Tradition im Heist-Film.
Frankie und seine Spießgesellen.
Kommen wir jetzt zu einer sehr amerikanischen Geschichte von einem sehr amerikanischen Serienmacher, Ryan Murphy. Wir reden über eine Serie bei Disney Plus, der Auftakt zu einer neuen Reihe von Serien namens Love Story. Und da ist die erste Serie, die wir sehen, Love Story, John F. Kennedy and Carolyn Bassett.
Ja, wichtiger Zusatz, John F. Kennedy Jr., weil es natürlich nicht JFK ist. John F. Kennedy Jr.,
aber ist das auch im Titel?
Ja, klar.
Ah, okay, Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Also wir sehen 9 Folgen, also ja, nicht kurz, so 50 Minuten vielleicht. Auch hier startet Disney es liegt schon zurück, am Freitag, dem 13. Februar mit 3 Folgen. Danach folgt der Rest im Wochenrhythmus und wer sich wieder notieren will, wann die Serie komplett ist, das ist der 27. März. Worum geht es in John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bassett, lieber Jan?
Eine Anthologie, also es wird eine Anthology-Serie, das heißt ein in sich abgeschlossenes Liebesdrama, in diesem Fall von John F. Kennedys Sohn, den viele vielleicht kennen, weil der an JFKs Sarg salutiert hat 1963, damals als, weiß ich nicht, wie alt der dann war, 3 Käse hoch, ja. Buchstäblich. Also der hat schon vorher ikonische Bilder geliefert gewissermaßen, hat auch, glaube ich, mal unter seinem Schreibtisch gesessen, es wurde fotografiert.
Das ist der jüngere von den 2 Kindern.
Das mag sein, das habe ich jetzt nicht so.
Die Schwester ist die ältere, die ja auch in der Serie drin ist. Genau,
ist ja eine verfluchte Familie. Die haben ja, wenn man sich mal die so bei Wikipedia die Liste der Familie Kennedy anschaut, die haben unglaublich viele, viele Todesfälle und irgendwie lebenslang in Psychiatrien eingewiesene Personen und so weiter. Und er ist halt um Anfang der 90er Jahre gilt er als der heißeste Junggeselle Amerikas, zumindest aber New Yorks.
Sexiest Man Alive hat er, glaube ich, auch. Also es wird in der Serie immer erwähnt. Und es gibt ja tatsächlich diesen Titel. Ne? Es wird ja jedes Jahr von irgendeinem Magazin, ich habe es gerade vergessen, der Sexiest Man Alive, und das ist natürlich immer ein Amerikaner, gewählt. Und das war er, glaube ich, tatsächlich.
Das war er tatsächlich, ja. Und deswegen ist es auch überall, wo er auftaucht im New York des Jahres, weiß nicht, 92, 93 oder sowas, ist halt immer ein mega Aufruhr. Und er spielt aber sehr intensiv mit diesem Boulevard, der ihn Dauer beobachtet hat, hat einen guten Umgang mit. Im Gegensatz zur Showroom-Verkäuferin Carolyn Bassett, zu der Zeit noch völlig unbekannt, die so ein bisschen so eine Aufsteigerin ist, die aber letztlich nur in so einem Shop von Calvin Klein arbeitet und dort aber sich so peu à peu, dadurch, dass sie einfach ein gutes Verkaufsgespür hat, hocharbeitet zur PR-Beraterin oder Vertrauten von Calvin Klein, also dieser Weltmarke, die damals gerade so hochgeschossen ist und das irgendwie die ersten waren, die Unterhosen über der Überhose gezeigt haben und Riesenkampagnen gefahren haben und sowas. Und es ist interessanterweise Calvin Klein, der Carolyn Bassett mit John F. Kennedy Jr. verkuppelt oder zumindest so den ersten Kontakt herstellt auf irgendwie so einer Party, stellt er sie vor.
Also über Calvin Klein, der auch eine Rolle hat hier in dieser Serie, kommen sie zusammen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er sie verkuppelt, aber...
Also das, was ich gerade meinte.
Genau.
Und man merkt gleich in der allerersten Begegnung, dass es mega funkt zwischen den beiden. Also sie sind halt, da britzelt sofort etwas, aber es dauert eine Weile lang, bis sie miteinander warm werden. Es liegt aber vor allem an ihr. Also er umschwärmt sie sehr stark und sie ist ein bisschen distanzierter. Und das ist natürlich einerseits so eine From Enemies to Lovers Geschichte, ein bisschen ohne dass es so Enemy-mäßig ist, aber sie kommen halt aus völlig unterschiedlichen Schichten, also so ein bisschen Aschenputtel-mäßig und kommen dann am Ende zusammen. Es ist auch alles kein Geheimnis, wo das endet. Ich werde es jetzt nicht verraten, obwohl es am Anfang sich schon andeutet, so worin es endet, aber es ist auf jeden Fall eine tragische Liebesgeschichte. Und wir erleben in so einer sehr, sehr stylischen, popkulturell aufgeblasenen, aber recht plausiblen Geschichte, wie diese beiden miteinander umgehen und irgendwann zu einem Paar werden. Das ist ja durch diese Love-Story-Klammer schon vorgegeben. Und da gibt es dann das Übliche, dass halt auch ein bisschen die Aufmerksamkeitsindustrie, die damals so aufgekommen ist, wird ein bisschen mit kritisiert. Die Boulevardpresse, also dieser Gossip-Journalismus, kriegt sein Fett weg. Das ist also einerseits ist eine Love-Story, andererseits ist es aber auch ein Sittengemälde plus Milieustudie der damaligen Zeit, also dieser frühen 90er Jahre. Das ist im Grunde das, was da neun Folgen lang passiert. Mhm. Hast du dem etwas hinzuzufügen, lieber Erik?
Kommen wir zum nächsten Thema. Nein. Ich habe da durchaus, ein paar Themen mit der Serie. So, erstmal ist das ja, wie wir schon erwähnt haben, eine Serie von, obwohl er nur Produzent ist in diesem Fall, Ryan Murphy. Das ist der Typ, den wir ja auch neulich erst hatten, weil er auch diese Monster-Serie hat, die viel kritisierte, aber auch viel geschaute. Ne? Ed Gein hatten wir jetzt zuletzt. Der hat American Crime Story, American Horror Story, das sind alles Anthologieserien. Ja. Er ist mal, das ist Ryan Murphy, ist eigentlich ein Journalist, der ist vom Journalismus zum Drehbuch, zum Regisseur geworden. Und seine erste Erfolgsserie war bezeichnenderweise in den 90ern Nip Tuck, diese Serie über Schönheitschirurgen.
Habe ich durchgeguckt.
Ah ja, ich habe die immer mal reingeguckt. Ich konnte damit, also Ryan Murphy ist schwul und das merkt man irgendwie auch, finde ich so. Oder er spielt auch mit seiner Begeisterung oder mit, wie soll man jetzt sagen, damit es nicht blöd klingt. Also er liebt es, schöne Menschen und auch schöne Männer zu inszenieren. Ja. Und das hat er damals schon auch bei Nip Tuck gemacht und man wirft Ryan Murphy auch, aber auch immer eine gewisse Oberflächlichkeit oder eine Oberflächenverliebtheit vor und die haben wir natürlich jetzt und natürlich einen sehr großen Geschäftssinn, also allein diese ganzen Anthology-Serien und Love Story, das wird bestimmt auch wieder funktionieren und da könnte man natürlich sagen, ja, dann wird das wahrscheinlich auch wieder eine sehr flache Serie sein. Ist es für dich eine flache Serie?
Nee, also es ist keine flache Serie, aber sie ist auch nicht tiefgründig. Sie ist genau das, was man, finde ich, ein bisschen erwartet.
Wir haben keine tiefgründigen Figuren unbedingt hier. Nee,
ich finde tatsächlich, also das ist der JFK Jr. wird von Paul Anthony Kelly gespielt.
Newcomer.
Genau, Newcomer. Der hat vor allem eine Aufgabe, nämlich the sexiest man alive zu sein, sowas. Und das Ganze so, der schickt ihr irgendwie ständig Rosen ins Büro und sowas. Und der ist wirklich so ein richtiger, so ein Love-Interest-Magnet, den er darstellen soll. Alle lieben ihn und er kriegt aber verliebt sich ausgerechnet in diese Carolyn Bassett, diese kleine Verkäuferin, die am Anfang total distanziert ist ihm gegenüber, obwohl die natürlich irgendwie auch angezogen ist von ihm, weil er halt einfach ein spitzen Typ ist, so optisch. Und ich finde tatsächlich, die wird von Sarah Pidgeon gespielt, die man so ein bisschen kennt aus The Wilds, diese Flugzeugabsturz Geschichte.
Herr der Fliegen mit Mädchen, haben wir hier nicht drüber gesprochen und sie kommt auch aus dem Kosmos von diesen was war das nochmal? Eine dieser Young Adult Filmreihen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder irgendwie sowas.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich habe die Sachen nicht gesehen. Ich finde sie aber ganz gut, muss ich sagen.
Genau, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich sie, ich fand sie erstaunlich, was heißt erstaunlich, ich fand sie hat das sehr gut gemacht, weil sie auch diese Ambivalenz deutlich macht, dass sie einerseits findet sie den Typen am Ende ja doch echt richtig gut und will sich auf ihn einlassen und wird dann auch irgendwie gerät so langsam in diesen Clan rein. Der Jackie Kennedy schwingt da immer noch mit, die wird von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist halt einfach von ein Superstar.
Ja.
Egal, finden wir noch.
Naomi Watts.
Naomi Watts, genau.
Nicht zu erkennen, weil Naomi Watts ja eigentlich ein blonder Mensch ist und Jackie Kennedy war natürlich dunkelhaarig und
ist ja auch schon ein bisschen älter.
Ja,
so, ist interessant, also das 50. ist auch so, sie gerät halt in diesen Clan rein, in diesen Kosmos, in diese politische Machtsphäre, also die mittlerweile halt auch so eine soziokulturelle Machtsphäre geworden ist. Und sie transportiert ihre Verwirrung auch sehr viel mit ihrer Mimik, die da sehr viel mit macht. Und sie ist auch nicht so, sieht schon sehr, sehr gut aus, aber sie ist nicht auf so eine klassische Love-Interest-Art hübsch oder sowas, was man da normalerweise erwarten würde. Und das, finde ich, macht sie tatsächlich sehr gut. Also sie holt sehr viel raus aus dieser Serie. Serie das, was Paul Anthony Kelly leider nicht rausholen darf, weil seine Serie sehr eindimensional ist.
Also wir halten fest, da sind wir uns einig, dass Sarah Pidgeon, 29-jährige Schauspielerin, wie gesagt, es war tatsächlich, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich habe es mir aufgeschrieben, wo sie eine der Hauptrollen gespielt hat, ist eine gute Schauspielerin, die macht das gut. Aber ich habe mir bei diesem Paul Anthony Kelly, diesen Newcomer, der diesen John F. Kennedy Jr. spielt, auch gefragt, wenn du wirklich John F. Kennedy Jr. bist, also unfassbar gut aussiehst, zur Aushängeschild oder interessantestes Mitglied vielleicht der interessantesten Familie der USA zu sein, wie geht man denn um damit, wenn man selber in dieser Rolle ist? Also wenn man praktisch alles hat und gleichzeitig aber auch immer beobachtet wird dabei. Vielleicht versucht man dann auch einfach in seiner Rolle zu bleiben und den Ball flach zu halten, indem man einfach versucht, ein ganz normaler Typ zu sein. Also vielleicht spielt er den auch einfach so, wie der war und wie der vielleicht auch sich gesehen hat.
Das kann, also vielleicht ist es auch, der hat so eine Rich-Kid-Naivität. Ja. So, der fährt immer mit dem Fahrrad durch New York, schließt sein Fahrrad nie an und wundert sich, dass es alle paar Wochen geklaut wird oder alle paar Tage. Und dann fragt sie ihn auch, hä, und was machst du dann? Da kaufe ich mir Neues.
Genau.
So, und das macht er mit so einer Nonchalance, die gleichzeitig so ein bisschen so, wirkt ein bisschen dumm, aber auch einfach verbildet von einer Familie, deren Sohn er ist, der immer alles in die Wiege gelegt bekommen hat. Der musste sich nie um irgendwas Gedanken machen, außer dass er halt einfach spitzenmäßig aussieht. Und er wird auch immer dabei gezeigt, wie er irgendwie im Hyde Park oder sowas mit seinen Homies Baseball spielt, mit nacktem Oberkörper. Und drumherum sind halt irgendwie einfach 50 Boulevard-Paparazzi. Ja. Und das stört ihn gar nicht. Oder er nutzt das für sich. Er macht daraus ein Spiel und interagiert mit dem und sagt irgendwann auch mal zu einem der Reporter, so, willst du mitspielen und so. Und das ist so, der bringt so eine Schlichtheit da rein, die vielleicht, was du meinst, die ist vielleicht genau passend dafür. Ja. Trotzdem macht das die Serie natürlich echt shallow. Und alles, was an Tiefe durch diese Serie transportiert wird, das macht Sarah Pidgeons Carolyn Bassett.
Man muss natürlich sagen, wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, der Showrunner, der Autor, Connor Hines ist auch noch ein relativ junger Typ mit 38 Jahren, der hat auch als Schauspieler gearbeitet. Ich habe mir mal seine Filmliste angeguckt, ist alles nichts Besonderes, was der gemacht hat. Der ist hier der Serienverantwortliche. Das ist keine tiefgründige Serie. Nee,
also will sie auch nicht sein.
Man hätte diese Geschichte ja auch als komplexes Charakterdrama erzählen können und so. Es ist schon eine oberflächenverliebte Serie und trotzdem muss ich sagen, hat es Spaß gemacht, die drei Folgen zu gucken?
Ja, ich finde auch, ich habe mich total gut unterhalten gefühlt dabei. Und ich habe auch diesen beiden gerne dabei zugeguckt, wie sie sich ineinander verknallen und dann wieder entknallen. Das ist ein bisschen so eine Hop-Off-Beziehung am Anfang und so. Das war wirklich so, das war interessant. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen angefangen, so mich mal im Internet ein bisschen umzuhören, wie das denn wirklich war mit den Figuren. Habe dabei gemerkt, wie krass ähnlich die beiden ihren Charakteren sind.
Alle Figuren, also wir haben ja hier ziemlich viele Promis.
Ja.
Es gibt zum Beispiel, der John F. Kennedy Jr. hatte so eine On-Off-Beziehung mit der Schauspielerin Daryl Hannah.
Genau.
Ich habe ja Daryl Hannah tatsächlich auch mal selbst getroffen.
Ei, ei, ei.
2014, als Netflix neu war, hat die da eine Serie beworben, wo sie eine Gastrolle gespielt hat. Und diese Schauspielerin, ich habe jetzt gar nicht notiert, wie sie heißt, sieht Daryl Hannah extrem ähnlich.
Extrem ähnlich, ja.
Und dann haben wir halt solche Figuren halt wie Calvin Klein und gespielt von Alessandro Nivola. Wir haben ganz viele echte Figuren, die hier ziemlich gut gecastet und besetzt sind.
Ja. Wobei bei Daryl Hannah habe ich mich echt gefragt, ob die das vorher wusste, was damit ihr passiert, weil die ist wirklich, die wird nicht besonders, also die wird richtig dystopisch dargestellt. Sowas, ne?
Das
die
habe ich, tatsächlich wird darüber relativ viel geschrieben und ich habe auch gelesen, in der Variety hat der Showrunner ein Interview gegeben und wurde gefragt, warum er die Kennedy-Familie nicht involviert hat, weil die Kennedy-Familie hatte mit dieser Serie definitiv nichts zu tun. Da hat er gesagt, it allows you to be a lot more objective. Also er hat praktisch erzählt, was er wollte, also natürlich anhand der historischen Fakten. Aber ich fand es ganz interessant, dass es anscheinend möglich ist und das bei so einer mächtigen Familie wie der Kennedy-Familie, einfach da die Geschichte nachzuerzählen, ohne die zu involvieren.
Interessant, ja. Das, also die Persönlichkeitsrechte sind in den USA anders geschützt als in Deutschland. Hier wäre das völlig ausgeschlossen. Ja.
Was ich auch interessant fand, neben dem Gossip-Interesse, was die Serie so zieht, dass man halt ständig Wikipedia guckt, ja, wie war das denn wirklich und hatte der wirklich eine Beziehung on-off und was hat denn der und die gemacht, ist auch, dass diese frühen 90er Jahre in New York, ist ja eh eine Stadt, die ich sehr liebe, wo ich ja letztes Jahr wieder war, dass New York der frühen 90er unheimlich schön gezeichnet wird.
Ja.
Also man hat Lust, sich in der Stadt zu bewegen. Wahrscheinlich haben sie auch die Locations und die Shots sehr gut ausgesucht, damit man nicht jetzt denkt, oh Moment mal, das ist ja viel moderner. Und die setzt auch Musik sehr schön ein. Also wir haben hier ganz schönen Soundtrack, finde ich, irgendwie mit tollen Songs.
Aber nicht nur Superhits, nicht nur die Charts rauf und runter.
Also ich habe auch wieder, da ist zum Beispiel Heaven or Las Vegas von den Cocteau Twins. Ich finde, die Cocteau Twins müssen unbedingt wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren. Oder wir haben Peter Gabriel oder Kate Bush, ein wunderschönes Lied, This Woman's Work vom Album The Sensual World von 1989, ist in einer Liebesszene drin. Dachte ich, ja. Ich meine, klar, Kate Bush haben wir jetzt natürlich auch schon durch Stranger Things wieder ins Jetzt geholt, aber ja, This Woman's Work ist auch ein wunderschönes Lied. Also mir hat die Serie irgendwie Spaß gemacht. Es wird danach so ein bisschen flauer nach der sehr guten ersten Folge. Also wir haben zum Beispiel die dritte Folge, beschäftigt sich nur mit dem Sterben von Jackie Kennedy. Mhm. Also da kann dann Naomi Watts mal zeigen, was sie schaut.
Sie ist auch einfach zu lang, die Serie. Ich finde sie auch einfach zu lang. Sie hätte
ich auch
zweieinhalb
gedacht,
Folgen sparen können.
Neun Folgen wollt ihr uns erzählen? Ja. Ich werde die auch, glaube ich, nicht komplett gucken.
Das war zu viel sowas. Ne? Aber es ist okay. Wir werden sehen, wie es ankommt. Ich wette, dass es gut funktioniert, weil halt wirklich auch. Das meiste von Ryan Murphy funktioniert einfach echt richtig gut.
Und warum funktionieren die Sachen von Ryan Murphy? Weil er den Leuten gibt, was sie interessiert.
Ja.
Und Love Stories interessiert sie und krasse Serienmörder interessiert die Leute und deswegen hat der Typ Erfolg. Also, um wieder zu unserer Abschlussfrage zu kommen, tiefgründige Figuren, nein, nicht unbedingt in dieser Serie und trotzdem macht sie Spaß.
Ja, das stimmt. Also im Gegenteil, das ist wirklich die tiefgründigste, figurenärmste Geschichte der fünf, die wir heute vorstellen. Kleiner Tipp noch, falls ihr nicht wisst, wie das Ganze ausgeht, guckt nicht vorher nach, lasst es auf euch zukommen, sowas, ne? Weil das wäre wirklich, also zu wissen, wo es endet, hilft euch nicht weiter beim Sehgenuss.
Das kann man so sagen. Ja. Wie es ausgeht und ob man die Figuren über Wikipedia oder überhaupt googeln kann, bei der norwegischen Serie Requiem für Selina weiß ich nicht, ob man da Erfolg hat, wenn man versucht, die wahre Geschichte zu finden. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ist eine Serie in der ZDF-Mediathek, ist da auch schon ein bisschen länger, seit 3. Februar steht sie und ja, lässt sich schnell, ob auch gut, wenn wir gleich noch drüber reden, weggucken in 6x30 Minuten. Wovon erzählt die Serie Requiem für Selina?
Von der 17-Jährigen, wie man sich das ja schon denken kann, Selina aus Norwegen, die in ihrem schulischen Alltag eher so ein Außenseiterin-Dasein führt, also tendenziell sogar sehr gemobbt wird. Dieses Mobbing verdient sie sich aber auch so ein bisschen selber hinzu sozusagen, also so wie mit ihr umgegangen wird, weil sie schon sehr, sehr früh eben auch Anfang der Nullerjahre zu bloggen begonnen hat und auf diesem Blog dazu neigt, Fake-Geschichten über Menschen aus ihrem Umfeld zu erzählen und dafür wird sie dann abgestraft, was natürlich doof ist, wenn man sowieso schon eher eine Außenseiterin ist. Und diese Anerkennung kriegt sie also nicht, bis sie merkt, dass sie, wenn sie das Ganze so auf Beauty, auf den Bereich Beauty zuspitzt, also über Schönheit und Kosmetik und all sowas bloggt, dass man da mehr Rücklauf bekommt und positivere Resonanz. Und da wird sie also sozusagen vom Objekt der Behandlung der anderen, wird sie zum handelnden Subjekt der aufkommenden Aufmerksamkeitsindustrie, ist aber in dieser Position ist sie bereit, unglaublich weit zu gehen und sie fängt immer mehr an, sich selbst zu optimieren. Sie macht Schönheitsoperationen und verändert komplett ihr Äußeres und das ist genau das, was diese Serie von Emmeline Berglund erzählen will, nämlich dass die, dass hier nicht das die Rede ist von einem Mobbingopfer, das irgendwie versucht dagegen anzugehen, sondern dieses Mädchen, das man so nennen kann, weil die sehr sehr kindlich noch ist in dem, wie sie agiert ganz oft.
Ja.
Die ist gleichermaßen Opfer und Täterin und Subjekt und Objekt, und die vereinigt alles, was in dieser Selbstoptimierungsindustrie Internet damals erst am Aufkommen war, in einer einzigen Figur. Und das ist, glaube ich, auch wieder nach einer wahren Geschichte. Ich finde auch tatsächlich sehr snackable, 6x30 Minuten erzählt sowas. Ich finde es gut, dass es diese Kürze gewählt hat dazu. Und ich weiß, dass die Serie sehr, sehr viele Wellen geschlagen hat. Also insbesondere in Norwegen wird die wirklich heiß diskutiert.
Ja, es ist eine Serie, die Preise gewonnen hat, also einmal in Norwegen 2025 bei den Gullruten Awards, das sind anscheinend sehr wichtiger norwegischer Serienpreis, wurde sie als beste Dramaserie ausgezeichnet. Sie wurde aber auch bei Serie Mania, also diesem europäischen, mittlerweile doch recht renommierten Serienfestival in Lille, immerhin mit dem Student Jury Prize ausgezeichnet. Aber weil du sagst, nach einer wahren Geschichte, da gibt es so unterschiedliche Angaben. Ich habe da so ein bisschen recherchiert. Es heißt einerseits, die Serie wäre keine 1:1 Dokumentation einer wahren Figur, sondern eine dramatische Aufarbeitung, die auf realen Entwicklungen und Einzelschicksalen der frühen Blockära in Norwegen basiert. Also verschiedene Figuren hat man da zusammengefasst, und trotzdem gibt es eine Bloggerin namens Sophie Elise Isachsen, die auch an der Serie mitgearbeitet hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass es teilweise ihre Geschichte ist, dass man aber teilweise noch Geschichten von anderen frühen Bloggerinnen von vor 20, 22, 23 Jahren da reingebracht hat.
An der Realität angelehnt,
genau.
Was in der Art. Das ist interessant an dieser Serie ist, das merkt man auch, wenn sie jetzt in der ZDF-Mediathek läuft, Gottlob in der Originalfassung mit Untertiteln. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das in der deutschen Synchronisation sieht, was ich bei den ersten Folgen, die ich als noch im Presseraum hatte, erdulden musste.
Ich habe es tatsächlich auf Deutsch mir angeguckt und ich habe aber schon geahnt, dass die Synchro nicht so gut ist.
Ja, wie immer ist natürlich die Hauptdarstellerin, die Selina, ist 28 Oktaven tiefer im Original als im so fuckable deutschen Synchronkosmos. Mhm. Die ist erst, also ist FSK 16 und ist auch erst ab 22 Uhr in der Mediathek freigeschaltet. Ja. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass es da um diese maximal invasive Eingriffe in die Schönheit von Minderjährigen geht. Ne? Ja. Also sie legt sich schon sehr früh unter das Messer. Und das ist, davor will man jüngeres Publikum in Deutschland bewahren.
Und es ist tatsächlich eine sehr ekelhafte Brust-OP-Szene in der Serie, die ich so hart und so abstoßend shocking gewissermaßen auch so noch nicht gesehen.
Wahrscheinlich einfach real, ne? Also ich war bei sowas, Gottlob, noch nicht dabei.
Ja.
Diese ganze Serie ist wirklich merkwürdig.
Ja.
So, weil die hat teilweise fast sowas Clockwork Orange-haftes, wie sie die Figuren zeichnen und wie sie deren Weg durch ihre Welt, die halt sehr, sehr künstlich ist, inszeniert. Es ist auch immer sehr viel klassische Musik dabei, wie damals bei Stanley Kubrick ja auch, der halt damals mit Beethoven gearbeitet hat. Und hier sind halt auch immer so krass aufwallende orchestrale Musiken darüber. Dadurch, also nicht nur, weil es in Norwegen spielt, erinnert das auch manchmal so ein bisschen an Toxic Tom, weil es auch wirklich ein bizarres Ambiente ist, das da gestaltet wird und damit natürlich, glaube ich, zum Ausdruck bringen soll, wie künstlich das ist, was sie da letztlich aus sich selbst macht. Also sie macht sich selbst sehenden Auges zu einer Kunstfigur und begibt sich damit auf ein Abstellgleis oder besser so in die Gegenspur einer Autobahn, die auf gar keinen Fall in was Gutes führen kann und so.
Ja. Also es ist die Geschichte von einer jungen Frau, die sich in ihrer Selbstausbeutung so krass entwickelt, sie bloggt zum Beispiel auch ungeschönt über ihre Essstörung, die sie entwickelt, und veröffentlicht so Fotos ihrer OP-Wunden und sowas. Ich muss sagen, auch wenn es Fiction ist, ich fand die Serie schwer zu ertragen teilweise, weil es so schwer ist, dieser desperaten Hauptfigur zuzugucken. Also es ist jetzt sozusagen das Gegenteil von John F. Kennedy Jr., ja, wo man sagt, ach, da guckst du einfach mal zu und schöne Menschen und schöne 90er und sowas. Und das ist, hat zwar einen gewissen Wert, diese Serie, weil es natürlich ein wichtiges Thema behandelt. Und trotzdem blieb ich beim Zuschauen so ein bisschen distanziert, weswegen ich sage, es ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die ich unheimlich gerne geschaut habe, weil es ist einerseits so ein bisschen erwartbar, was passiert, also dass sie sich so runterwirtschaftet irgendwie in ihrer Karriere, und andererseits guckt man halt nicht gerne zu. Wir haben auch sehr viele unsympathische, eher unsympathische Figuren.
Ja, ich mag ja, ich bin ja großer Fan von unsympathischen Figuren, und ich bin auch, also ich mag es auch einfach so wie bei Schwarze Früchte, wenn Leading Characters nicht immer, uns nicht irgendwie mit Sympathie Punkten hucken müssen und sowas. Ich finde es toll. Ich finde es, gerade deshalb finde ich die Serie so toll. Ich finde sie auch nicht leicht zu verdauen, aber weil sie eben jetzt auch nicht irgendwie 9x50 Minuten lang ist, sondern 6x30 Minuten, ist das ja auch, es ist dann auch irgendwann vorbei. So. Und dann hast du es dann noch hinter dir. Aber ich finde diese Gesellschaftskritik, die dahinter steckt, so konzentriert in einer Figur, bei der man nie weiß, ist sie dafür verantwortlich oder wird sie verantwortlich gemacht? Ist sie das Objekt anderer oder ist sie handelndes Subjekt und so weiter? Deswegen finde ich das so wahnsinnig interessant, und deswegen habe ich diese Serie auch wirklich, wirklich mit großem Interesse gesehen.
Was tatsächlich interessant ist, ist, dass wir erleben ja hier sozusagen die Ursuppe des Influencer Wesens. Und es wird, glaube ich, auch in der Serie gesagt, diese Selina oder die Vorbilder war damals was Besonderes, weil bis dahin waren Blogger, waren meistens irgendwelche älteren Männer, irgendwelche Leute, die irgendwie aus ihrem, keine Ahnung, Reporterleben oder Kriegsberichterstatter erzählt haben. Und dass jemand ganz Junges sich ans setzt und sagt, ins Internet, das Internet sozusagen als Multiplikator nutzen, aus einem jungen Leben erzählt, das war damals was ganz Neues. Und wir wissen ja, wo es mittlerweile geendet hat. Also, und insofern hat die Serie auf jeden Fall einen Wert, indem du hier praktisch mal so ein bisschen 20, 22, 23 Jahre zurückgehst und schaust, wie hat das eigentlich alles angefangen mit dieser Selbstentblößung im Internet.
Und deswegen hat sie hat schon Horrorelemente, diese Serie, aber das muss sie auch haben. So, wenn wir merken, wenn wir sehen, wohin uns diese Blogosphäre, die dann halt irgendwann in die Podcasts und in diese Videologs und so weiter geführt hat, also alles, was halt dieses permanente Veräußern eigener Erfahrungen und dessen, was man dafür ausgibt, betrifft. Das ist ja der so ein Realtime-Horrorfilm, den wir jetzt gerade erleben. Wenn du so eine Serie cheesy machst, dann wäre sie auch fehl am Platze. Es ist auch genau richtig, dass sie das genau so machen.
Es ist eine Serie, mit der man so ein bisschen leidet. Und trotzdem, vielleicht ist es auch Geschmackssache, hatte ich so ein bisschen Probleme. Hast du, wie soll man sagen, Spaß kann man da, glaube ich, nicht sagen. Hast du eine gute Zeit oder eine intensive Zeit mit dieser Serie gehabt?
Also mit so Spaß und gut und so weiter, die sind zu positiv konnotiert. Ja. Ich fand sie einfach sehr originell und ich fand sie sehr einvernehmend. Also ich habe sie geguckt und sie hat mich ganz schön reingezogen, wo wir ja vorhin
von sie hat dich gefesselt.
Sie hat mich total gefesselt. Okay.
Ich bin immer so ein bisschen auf Distanz geblieben, weil ich mir dieser Figur nicht folgen wollte.
Aber das geht ja beides. Du kannst ja auch von etwas, was dich distanziert hinterlässt, kannst du ja gefesselt werden. Also jeder Kriegsfilm muss ja zwangsläufig eine Distanz zu dir aufbauen, weil du genau da auf gar keinen Fall sein willst, und trotzdem kann es dich ja reinziehen.
Ich fand trotzdem, um wieder zum Abschluss zu kommen, es ist nicht unbedingt eine Serie mit tiefgründigen Figuren.
Ach was, okay, nee, das, also, nee, das.
Es ist eher mit einem komplexen Thema.
Ja, okay, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das Thema ist komplexer als die Charaktere. Ich finde aber zum Beispiel ihre Mutter ganz interessant. Die ist halt so, die sie auch am Anfang, also es gibt immer wieder so Rückblenden, wo sie sie in ihrer früheren Kindheit quasi geimpft hat auf dieses Bild, das Frauen in der Öffentlichkeit erfüllen müssen, darauf, dass sie halt einfach, du musst gut aussehen, und wenn du so scheiße aussiehst, dann findest du keinen Mann und so. Und die setzt sie dann manchmal so neben sich jetzt in der Jetztzeit, und diesen Kontrast zu sehen, das macht diese Figur der Mutter sehr, sehr interessant. Ob es das tiefgründig macht, vermag ich jetzt gerade nicht zu beurteilen, aber sie macht es originell.
Fand ich auch einen der interessanteren Aspekte. Ja. Diese, das ist ja so ein Zweier, so ein Frauenhaushalt, ne? Alleinerziehende ja. Mutter und so, ne?
Genau. Also man muss ein bisschen was abkönnen, ja. Um sich diese Serie anzuschauen. Dafür ist sie so schnell vorbei wie ein normaler nächtlicher Albtraum.
Ich habe jetzt auch beschlossen, endlich mal mich irgendwie über eine. Ich glaube, ich muss erstmal die digitale Funktion meines Personalausweises aktivieren, damit ich mich endlich mal da bei diesen Mediatheken anmelden kann, um auch diese Stoffe, die dann erst nach 22 Uhr zu sehen sind, auch mal zu normalen Zeiten schauen zu können.
Okay, ja, ich guck immer nicht vor 22, also ich guck sowas nicht. So.
Ist ja Nachtschwärmer. Ich weiß gar nicht, wie das in der Arte-Mediathek mit der Serie All the Sins ist, ob man die auch erst nach 22 Uhr, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, kann man immer gucken. Also wir reden
immer gucken.
Zum Abschluss heute über eine finnische Serie. 6x44 Minuten bei Arte seit 12. Februar komplett verfügbar. Interessant fand ich, dass diese Serie von 2019 ist und dass es mittlerweile 3 Staffeln davon gibt. Mhm. Also wir können jetzt erstmal die erste Folge, die erste Staffel sehen von Ich kann kein Finnisch. Kaikki Synnit heißt sie im Original und ich glaube, ich soll sie vorstellen. Ne? Es geht der Schauplatz ist die finnische Kleinstadt Vajaka, die gibt es tatsächlich, habe ich extra gegoogelt. Da werden 2 Männer brutal ermordet und nach Ritualmordmanier da so schön aufgehängt, aufgebahrt. Und wegen dieses Doppelmordes kommen 2 Ermittler aus Helsinki in die Provinz. Der vielleicht so 30-jährige Polizist, jetzt versagt hier mein Druck.
Egal, ein Polizist.
Ein Polizist. Ich habe auch den Schauspieler irgendwie hier.
Der heißt Johannes Holopainen.
Ah, Holopainen heißt der, genau. Und ja, seine etwas, schon eine ganze Ecke ältere, vielleicht 50 Jahre alte Kollegin Sanna Tervo, gespielt von Maria Seed, die sind sozusagen das Ermittlerduo, das sind die True Detectives in dieser finnischen Serienmordgeschichte und die kommen eben in die Provinz, um diesen Fall zu untersuchen. Wir lernen auch nach wie vor ein bisschen was über das Privatleben von diesen beiden Ermittlern. Also er kommt von dort, der junge Ermittler, und ist weggegangen, weil er schwul ist und das wurde da nicht akzeptiert. Und sie ist so ein bisschen so eine alleinstehende Frau mittleren Jahren. Die hat eine 17-jährige Tochter, zu der sie ein schwieriges Verhältnis hat. Wir lernen schnell, dass sie so ein bisschen promiskuitiv unterwegs ist, dass sie Bock hat, mal so random Sex zu haben mit Leuten, die sie gerade kennengelernt hat. Und ansonsten ist noch wichtig, dass es dort eine religiöse Gemeinschaft gibt, nämlich die ich bis dahin nicht kannte, die
Tadiana.
Nicht keine Indianer. Und auch diese Glaubensgemeinschaft muss ich erst googeln. Die gibt es wirklich und die gibt es auch in anderen Ländern. Weltweit gibt es 100.000 davon. Ich glaube, das ist so eine relativ strenggläubige evangelische Freikirche.
Evangelikal halt.
Ja, evangelikal. Also so. Und die kommt tatsächlich so ein bisschen, also die meisten von denen sind so im mittleren und nördlichen Finnland beheimatet. Und mit deren Umfeld, mit deren strenggläubigen Leben und so, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in dieser Serie und bei diesen Ermittlungen, weil die Opfer gehören zu dieser Glaubensgemeinschaft und natürlich auch die Ermittlungen, Recherchen finden ganz viel in diesen Kreisen statt, weil die eben den Großteil der Bevölkerung in diesem
Vajaka ausmachen. Und den Großteil der Verwaltung und der politischen Macht in diesem Ort. Also auch die beiden Opfer waren nicht einfach nur Mitglieder der Glaubensgemeinschaft, sondern die waren auch Stadtvertreter. Und ganz wichtig ist auch, dass der männliche Kommissar selber, weil er homosexuell ist, von der Gemeinschaft verstoßen wurde, beziehungsweise ihm wurde ein Ultimatum gestellt, entweder du wirst hetero oder du haust ab, und dann ist er abgehauen. Das heißt, er ist einerseits, der eine Kommissar ist verstoßen aus dieser Gemeinschaft, die andere hat in dieser sehr, sehr, sehr ultrakonservativen, sehr, sehr prüden Laestidianer-Gemeinschaft halt, ist sie automatisch halt ein Gegenpol. weil sie viel zu freiheitsliebend ist und sowas. Also ausgerechnet diese beiden ermitteln halt in diesem Umfeld, und das ist, ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant, wie sie das machen. Also ich finde es eine wirklich gute Serie. Ich habe es wirklich interessant gefunden und gerne geguckt.
Also diese Laestadiana, habe ich das richtig
ausgedrückt? Laestadiana.
Ich glaube, ich habe ein Problem.
Ist mit egal, dem musst du nicht lernen, kannst du ja vergessen.
Also wir können ja mal kurz sagen, durch was die sich auszeichnen. Die haben alle sehr viele Kinder, weil Verhütung ist verboten. Ich glaube, sie dürfen keinen Alkohol trinken, keine Musik machen oder sowas. Also es gibt so, sie sind natürlich ständig in der Kirche und sind halt sehr in ihren Familien und ihren Gemeinschaften irgendwie sehr konservativ unterwegs. Es gibt viele Regeln. Und in diesem Umfeld spielen diese Ermittlungen. Also es gibt dann auch so interessante Querverbindungen zur Vergangenheit von diesem Lauri, also von diesem jungen Polizisten, der hat halt auch mal versucht, irgendwie auf gesellschaftlichen Druck hin, hat es mal mit einer heterosexuellen Beziehung versucht, und er hat zum Beispiel diese Schwester von seiner damaligen Freundin, spielt eine der Hauptrollen, also und wir lernen, oder auch seine Mutter, seine Eltern, die er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen haben, hat, spielen da eine Rolle.
Es geht also um einen Suizid, ja. der halt diese Gemeinschaft lastet, wo er was mit zu tun haben könnte, genau. Der Kommissar. Das ist alles sehr, sehr verworren so, und es ist halt, manchmal ist es auch ein bisschen klischeehaft, sind in diesem kleinen Ort, spielen so linksradikale Atheistinnen mit, die da irgendwie, die so den Gegenpol zu dieser geschlossenen Gemeinschaft.
So eine Antifa-Gruppe.
Interessant dafür, dass es in so einem Dorf ist, gibt es da eine sehr, sehr geschlossene, so sehr hippe
Bewegung mit so einem charismatischen Führer, der es bestimmt in der Realität eher heute als morgen aus dieser Gegend abgehauen wäre.
Ja, die ist wirklich kompletter Quatsch, sowas. Ja. Ne? Und das passiert öfter. Einige Figuren sind massiv überzeichnet, aber ich finde tatsächlich diese beiden Cops in diesem religiösen Umfeld, wie die miteinander interagieren, was die da machen, wie sie sich selber auch darin verändern, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Und das ist auch, ich kenne die Ecke ganz gut, weil das spielt in Oulu, das ist die nördlichste Großstadt, glaube ich, sogar in Europa.
Ja, habe ich auch gelesen. Das ist da an diesem Meerbusen, der so Richtung Schweden geht.
Genau, findet ne? Bottenscher Meerbusen oder sowas heißt das so. Und ich war da mal, interessanterweise, habe ich eine Reportage gemacht über diesen Ort, weil es da einen Chor gibt, der nennt sich Mies Kuruhutayat, das ist der Chor der schreienden Männer. Und das sind sowas wie 40, 50 Männer, die Volkslieder und Nationalhymnen brüllen, nicht singen. Und das ist, so etwas kann nur in Oulu stattfinden, wo halt irgendwie in sieben Monaten des Jahres praktisch kein Sonnenlicht herrscht und so weiter. Und es ist eine hochinteressante Gegend, die was mit den Menschen macht, die dort leben, und die unter anderem auch hervorbringen kann, dass diese Laestadianer dort so wirkmächtig geworden, weil diese Landschaft und diese Atmosphäre und die Aura und alles, was da mitspielt, die hinterlässt keine gewöhnlichen Charaktere, sondern die macht was mit den Menschen. Und das ist genau das, in genau dieser auf dieser Ebene spielt diese Serie. Und ich finde es ganz interessant, dass der Regisseur Mika Ronkainen, dass der Dokumentarfilmer ist eigentlich, und seine Autorin Merja Aku ist Journalistin. Das heißt, die kommen nicht aus der fiktionalen Ebene, sondern kommen eher aus der deskriptiven Ebene.
Ich fand bei der Serie auch, wie du schon sagst, wir haben es hier mit vielen Krimi-Klischees zu tun. Also ich habe nicht umsonst am Anfang gesagt, die beiden True Detectives. Ich glaube, True Detective ist hier stand auf jeden Fall Pate, also diese beiden sehr gegensätzlichen Ermittler, die praktisch in so ein ländliches Setting reingeworfen werden, was auch so ein bisschen mystisch aufgeladen ist hier und da. Das sind schon alles so Tropen, die man so und natürlich das Serienmord, das Brutale und sowas. Auch so ein bisschen die Religion im Hintergrund, Philosophie, Weltsicht, archaisches Verhalten. Das hat schon alles viel mit True Detective zu tun, aber ist deswegen natürlich auch nah am oder wandelt so auf diesem schmalen Klischeegrad. Was ich tatsächlich interessant fand, da sind wir, glaube ich, d'accord, ist, dass die Schauplätze einen sehr realistischen Eindruck machen. Also die wirken überhaupt nicht gebaut, wenn wir da irgendwie ein Schwimmbad, ein Hotel, eine Kneipe, ein Laden, eine Straße irgendwie einfach da auf dem flachen Land sehen, dann wirken die immer sehr echt. Und wer Bock auf diese, auf so realistische finnische, nordische Schauplätze hat, der ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben bei der
Serie. Es sieht auch eher aus wie mittleres Niedersachsen als nördliches Europa. So. Und das ist
gar nicht so spektakulär.
Und es ist auch nicht verschneit. Es spielt halt irgendwie so im nordfinnischen Frühling oder Herbst. Ja,
im Sommer, glaube ich.
Vielleicht sogar Sommer.
Leute haben fast nie eine Jacke an. Also
ja, also deswegen so. Sein. Und normalerweise, wenn du eine Serie da oben drehst, dass die meisten Filme machen, dann würden da eine Eiswüste hinsetzen und sie machen das halt nicht. Also es spielt zwar da oben, aber es spielt dann wiederum keine Rolle. Die ist zwar schon karg, aber sie ist nicht so mega abweisend, aber trotz allem hat sie halt einen Einfluss auf die Figuren, auf die handelnden Figuren. Und ich finde, das macht die Serie gut. Und ich kann so, wenn ich Linke sehe als Linker, die so scheiße dargestellt werden, dann habe ich normalerweise einen sehr schnellen Abwehrimpuls, weil das halt einfach Quatsch ist. Leute,
die sind so,
nicht.
Wie sie auch eine ZDF-Serie inszenieren
würde. Ja, oder wie sie halt auch einfach irgendwie ein Schülertheater machen würde oder sowas, obwohl die wahrscheinlich präziser wären, weil sie dann noch draus stammen aus dieser Gegend. Es ist so, aber das hat mich nicht abgestoßen an der Serie. Da habe ich dann eher so ein bisschen drüber geschmunzelt, so, was soll das denn jetzt sein? Und alles andere fand ich aber interessant genug, um mich mit dieser Geschichte auseinandersetzen zu wollen.
Ich fand auch, dass die Ermittler gut sind, dass die Atmosphäre stimmt. Ich finde, dass die beiden das gut spielen, die Hauptdarsteller.
Sind auch beide so unprätentiös, das finde ich auch gut.
Also machen einen guten Job. Ich hätte mir vielleicht beim Drehbuch noch ein bisschen mehr Finesse gewünscht. Bei der Figurenzeichnung und auch vor allem beim Krimiplot. Der finde ich nach hinten raus ein bisschen ab.
Ja, weil es eben auch keine Krimi-Autorinnen sind, die das machen, sondern das sind Quereinsteigende.
Haben sich was gebastelt.
Haben sich was gebastelt. Und ich meine, es gibt ja noch zwei weitere Folgen. Eins ist ein Prequel Staffeln. Eins ist ein Prequel, eins ist eher so ein Sequel, also sie schließen an.
Kann man die irgendwo sehen? Hast du das mal?
Die sind alle drei online. Ich habe sie aber noch nicht gesehen.
Ach, die sind bei Arte.
Alle sind komplett.
Ah, okay.
Komplett
das
habe
ich nicht, mitbekommen.
Aber so habe ich mich da noch nicht durchgekämpft. Weiß auch nicht, ob ich es machen will.
Ja.
Vermutlich eher nicht.
Also alle drei Staffeln sind veröffentlicht. Wer Bock hat auf finnische Atmosphäre, finnische Landschaften und natürlich ein bisschen True Detective Atmo und Serienmordermittlungen, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja. Ich fand es teilweise ganz gut. Aber es ist jetzt auch keine herausragende Serie.
Nee, aber ich finde es gut, weil es frei verfügbar ist.
Auf jeden Fall.
Das gefällt mir.
Auf jeden Fall. Ja, damit haben wir es wieder geschafft. Eine schöne Reise durch zwei amerikanische und drei europäische Serien heute. Und mit der rote Fadenfrage, was macht eigentlich tiefgründige Figuren aus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, die Folge mit dir, Jan.
Me either.
Und ja, dann würde ich sagen, kehrt auch einer noch der Streaming-Podcast zurück am Freitag, dem 6. März. Da werden wir jetzt mal schön schauen und wieder was Nettes aussuchen für euch. Derweil würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns kommentiert, bewertet auf den Streaming-Plattformen, beziehungsweise nicht auf den Streaming, sondern auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, also Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr auch immer seid. Bitte lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns an fernsehpodcast@web.de. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Lob, Kritik loswerden wollt, empfehlt uns weiter, damit es mit diesem von uns doch so sehr geliebten Serienpodcast oder Streamingpodcast weitergeht. Und damit würde ich sagen, empfehlt uns im Bekanntenkreis und habt eine gute Zeit.
Das wäre mega charmant. Macht's gut, liebe Leute.
Gut, ihr lieben Leute da draußen.
Ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.